Hey, cool, dass du eingeschaltet hast beim Salon 6. Das ist die erste Episode und zum allerersten Mal habe ich mich mit einer Politikerin getroffen, nämlich mit Evi Allemann. Sie hat ihre Karriere ganz, ganz früh angefangen und ist jetzt mittlerweile Regierungsrätin. Wir haben uns darüber unterhalten, was sie antreibt, was ihr wichtig ist, wie Politik überhaupt auf ihrem Radar erschienen ist und warum sie sich engagiert. Das ist aber alles kein Wahlspot für irgendeine politische Partei oder sowas, sondern ein persönliches Gespräch, in dem Evi Allemann als Politikerin Einblick gibt in ihr Leben und ihr Arbeiten. Wahrscheinlich merkt ihr, dass ich zu Beginn des Gesprächs etwas nervös war und witziger sein wollte, als ich konnte. Aber meine Nervosität ist ziemlich schnell verflogen und wir hatten eine richtig gute Stimmung und ein schönes Gespräch. Ich hoffe, ihr hört rein und bitte gebt uns doch dann ein Feedback, wie das euch gefallen hat. Ihr erreicht uns wie immer über contact@reflab.ch. Und wenn ihr Ideen habt für Gäste, die ich treffen soll, mit denen ich mich unterhalten könnte, dann schickt mir das auch. Könnt ihr gerne machen an stefan.jütte@reflab.ch oder an contact@reflab.ch. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Evi Allemann.
Salon um 6. Gespräche mit spannenden Gästen zu relevanten Themen. RefLab.
So, heute zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer ersten Folge bei Salon um 6. Heute mit der Evi Allemann. Ich bin auf Frau Allemann gestoßen, weil sie Le Questionnaire de Proust beantwortet hat im Brefmagazin. Und kurz vorher habe ich sie gesehen, als ich als Synodale bei der Synode gesessen und wir sind begrüßt worden von der Frau Allemann. Sie ist dann zwar gefragt worden, was ist eure Lieblingstugend? Frau Allemann, wisst ihr noch, was sie gesagt hat? Dann.
Nein, ich habe dann lange überlegt. Weil es gibt auch immer x verschiedene Antworten. Rund um Gerechtigkeit habe ich lange überlegt. Toleranz. Ich weiß es nicht mehr.
Ja, die hat etwas gesagt, was eigentlich beides gut verbindet. Die hat gesagt, Zivilcourage.
Ja, genau. Das ist das, ist wie, Quintessenz aus den verschiedenen Möglichkeiten, die ich mir, aufnotiert
habe. Ja, und ich habe eure Antworten recht frisch gefunden und habe gedacht, jetzt google ich die Frau mal und habe dann gesehen, dass die ja so eine richtige Youngster war. Also wenn es das bei Film und Musik gibt, dann wird es das bei der Politik sicher auch geben. Das sind so fast ein Kinderstar gewesen, oder, muss man sagen. Mit 19 seid ihr schon SP-Mitglied geworden.
Ja gut, in der Politik ist man ja in der Regel volljährig.
Ja, klar. Nein, logisch. aber mit 19 seid ihr dort eingestiegen und seid nachher schon ganz kurz darauf ab im Grossen Rot gesessen, oder?
Ja, ich habe. Also 95, als ich noch nicht einmal volljährig war, das ist schon ein paar Jahre vorher, bin ich der Jungpartei von SP beigetreten. Ja. Und ein paar kurz darauf aber dann auch an SP. Aber mit 19 bin ich Grossrat gewählt worden. Das ist genau, das Kantonsparlament von Bern.
Ja, und mit 25 seid ihr nachher Nationalrätin geworden und das auch 15 Jahre lang geblieben. Jetzt nimmt mich schon ein Wunder, wenn ich so an meine Zeit als Gymnasiast zurückdenke. Wir waren irgendwie nicht so engagiert in Politik, im Sinne von, dass wir uns Parteien hätten angeschlossen. Also, als ich im Gymi war, war das gerade eine grosse Sache mit dem Irakkrieg und so. Das hat einem schon politisiert, oder? Und 9-11 und so. Aber wir wären jetzt nicht auf die Idee gekommen, uns an einer Partei anzuschliessen. Was war das bei euch, was das hat ausgemacht?
Also, auch bei mir ist natürlich das Interesse an gewissen Themen, die vielleicht viele Jugendliche gar nicht als politische Themen würden bezeichnen, im Vordergrund gestanden. Und so in Kombination mit meinem damaligen journalistischen Interesse, in Anführungszeichen, so einem kindlich-jugendlichen journalistischen Interesse, die Welt zu beschreiben, selber Tagebuch zu führen, das ist das eine, das ist auf der ganz persönlichen Ebene, aber auch eine Schülerzeitung zu initiieren und so in der Erwachsenenwelt auf eine schreibende Art mitzureden, diesen Drang hatte ich so gehabt. Und diese Kombination hat mich zu der Kindernachrichtenagentur geführt. Das ist Heute gibt es die in dieser Form nicht mehr. Es gibt noch Kinderlobby, wo die Kindernachrichtenagentur weitestens in drin aufgegangen ist. Und ich habe dort als Jugendreporterin gearbeitet oder mich engagiert und durfte an die Jugendsession gehen. Aber eigentlich als Teilnehmerin, quasi Embedded Journalism, das ist wie dort, ja, als Jugendreporterin vor China, wie sie geheissen hat, an der Jugendsession war und bin dort auf ganz viele andere Junge gestossen, die auch sich politisch interessiert haben. Und dort ist mir echt bewusst worden, dass wenn man politische Ideen hat und die auch wirklich möchte vorantreiben, muss man nicht allein gehen, sondern zusammen mit anderen, mit gleich oder ähnlich Gesinnten. Und es war dann auch mir eigentlich von Anfang an klar gewesen, haargenau gleich Gesinnte gibt es nicht. Man kann sich ja selber nicht klonen, auch von Gesinnung her nicht. Aber ähnlich Interessierte, ähnlich Gesinnte, Leute mit gleichen Grundwerten, mit gleichen Ideen, mit dem gleichen Interesse, damals für mich so eine Kombination aus Bildungs- und Umweltpolitik gewesen, die mich umtrieben hat. Als ein Kind von den 80er Jahren, das Tschernobyl hat, als Kind erlebt, wo, das mit dem Chemieunfall Schweizer Hall hat miterlebt. Als Kind damals, das war für mich nicht ein politisches Ereignis, das war schon ein Unfall gewesen, aber was dazu hat geführt, dass mir bewusst ist, dass gewisse Ereignisse auf dieser Welt haben direkten Einfluss auf meinen eigenen Alltag. Ich darf gewisse Sachen nicht mehr essen. Ich kann gewisse Orte nicht mehr baden. Es gibt Leute, die die Regeln dazu machen. Und das sind Politikerinnen und Politiker, die unseren Alltag bestimmen. Und darum habe ich dann auch schon in der Schule so ein Interesse gehabt, an den Regeln des Alltags mitzugestalten. Und auch eine Zukunft ein bisschen mitzubauen. Mir klar ist geworden, dass was heute die Politikgeneration entscheidet, hat eine Auswirkung auf meine eigene Zukunft als Kind.
Und das ist auch das, was der gemeint hat mit Themen, die euch interessiert, die jetzt vielleicht zuerst gar nicht unbedingt politisch aussehen, oder?
Genau. Oder auch so die Faszination vom öffentlichen Verkehr. Ich bin damals in den 80er Jahren bin ich auf dem Land aufgewachsen mit Eltern, die parteipolitisch unabhängig waren und auch so ein Mobilitätsverhalten hatte, wo ich heute mich heute nicht wieder erkenne. Wir haben nicht jeden Meter, aber wir haben das Auto, das war unser Fortbewegungsmittel. Und dann war es immer etwas Aussergewöhnliches, wenn man mal mit dem Zug unterwegs war. Und das habe ich auch geschätzt und habe irgendwie das ÖV-System als etwas mit hohem Wert anschauen und habe irgendwie immer darauf gedrängt, dass man noch ÖV-Ferien macht in der Schweiz, also etwas, was jetzt wieder ganz in ist. Und wenn ich vor allem so an die Klimajugend denke und an das Lokale und das Natur- und klimabewusste Leben und Mobilitätsverhalten denke, jetzt nicht unbedingt an Corona. Und so habe ich mich zum Beispiel auf den Verzug und für die Geschwindigkeit der Züge interessiert und habe die Swiss Metro, die ja heute nach wie vor keine umgesetzte Idee ist, spannend gefunden. Ich habe über das in meiner Schülerzeitung geschrieben, aber auch andere Themen, zum Beispiel die Noten geben, die Lehrer, die ihn bewerten, obwohl sie nur einen Teil von ihm selber gesehen und die Leistung, die man erbringt während der Prüfung, so eine ganz eine krasse Momentaufnahme ist, wo man vielleicht gerade nicht topfit ist oder vielleicht schon, da ist es manchmal nicht ganz nachvollziehbar, warum sie ist jetzt hier so bewertet und der Aufsatz ist anders bewertet worden, dabei ist doch die Idee vom anderen genauso gut oder schlechter gewesen. So, das hat mir dazu geführt, dass ich mal ein Aufsätzchen in dieser Schülerzeitung geschrieben habe, zur notenfreien Schule.
Okay.
Und es sind so Themen, das sind nicht Forderungen, die mich das Leben lang begleitet haben, aber wo so Gedanken haben beflügelt, was könnte man anders machen im heutigen System.
Ja. Ich habe gesehen, das war nachher tatsächlich etwas, was ihr auch politisch noch einmal aufgenommen habt, oder? Das mit den Schulnoten, mit dem Postulat, das ihr dann gemacht habt. Seit, etwa zwei Jahre im Grossen Rot gewesen, ihr das Postulat gebracht zu den Schulnoten, oder?
Genau. Ja, und heute ist das nicht genau so, wie ich das damals gemeint habe. Aber ehrlich ist das, was ich initiieren wollte, nämlich die Diskussion darüber, wann macht eine Bewertung in Form von einer Zahl Sinn und wann ist die Bewertung irgendwie umfassender. Also es ist ja nicht so, dass ich nie eine leistungsfreie Schule wollte. Ich war ein Kind, das sehr ambitioniert war in der Schule, das gerne eine Leistung geboten hat, also nicht nur im Sport, auch sonst. Also, Und ich war auch relativ ehrgeizig und fand es so cool, gefunden, dass die anderen auch sind. Wenn man sich so gegenseitig beflügeln kann und habe immer wieder Inputs gebracht, was man auch noch machen könnte, wie man auch noch lernen könnte. Es ging mir mehr um das, gegangen, nicht so um das Zurückhängen, ich wollte übrigens keine Note und nicht mal lernen. Ja. Ganz im Gegenteil. Und heute ist es so, in der ersten Klasse, dass die Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr Noten geben, sondern mit Worten umschreiben, was die Leistung ist. Und das Kind relativ individuell anschauen. Ich sehe es jetzt bei meinen eigenen Kindern. Das ist das, was ich als Absicht hatte damals. Aber
das stimmt, da staune ich auch, als ich jetzt so Schulberichte habe bekommen, so die ersten oder, bei meinen Kindern, dass es dort wirklich so um sehr genaue Beobachtungen geht und auch einfach mal Sachen noch zum Teil ganz ohne Bewertung feststellen und nachher mitteilen und zusammen ins Gespräch kommen, hat sich wirklich einiges verändert. Das war
ja, und so die Ressourcen, die ein Kind mitbringt und das Potenzial, dass man das anschaut und schaut, wo kann man die Stärken, die ein Kind hat, noch verstärken und wo die Schwächen ausbügeln oder entschärfen. Und ja, das sind aber so Themen, wo, wenn man sie dann weiterdenkt, hat es etwas schon fast Philosophisches, aber auch so ein bisschen Gesellschaftspolitisches. Und das ist dann so am Anfang von meiner politischen Zeit als Mandatsträgerin, damals als Grossrätin, habe ich vor allem Bildungspolitik gemacht, weil das für mich so in der Gesellschaft hat Bildung einen grossen Stellenwert, wenn es um Chancengerechtigkeit geht. Und gleich guten Bildungsrucksack den Kindern mitgeben, egal von wo sie kommen, finde ich etwas Zentrales.
Ja. Ist das einer der Gründe, dass ihr jetzt so sagt, so soziale Gerechtigkeit, die euch wichtig ist, jetzt auch gerade im Bildungsthema, der hat vorhin noch den öffentlichen Verkehr genannt und so, ist das ein Grund gewesen, ich gehe jetzt mal noch einmal ganz kurz zurück so zu dem Punkt, wo ihr euch entschieden habt, in die Jungpartei einzutreten, dort in die SP einzutreten, oder hat es dort auch andere Kollegen, Freundinnen und so gehabt, die das dann auch gemacht haben? Und man ist dann zusammen dorthin?
Es war ein bisschen beides gewesen. Der Entscheid, der Jungpartei vor SP beizutreten, der JUSO, habe ich für mich selber gefällt. Das war nicht geprägt von irgendeiner Peergroup oder irgendwie meinen Freundinnen und Freunden. Die meisten waren parteipolitisch überhaupt nicht interessiert gewesen, hätten sich auch nicht. Das ist so ein bisschen mein Thema gewesen. Genau. Und sonst ist es nicht ein Zufall, dass ich auf die SP kam damals. Weil so das Verbinden von sozialen Themen, wo sich dort bei mir nicht in der klassischen Sozialpolitik, aber auch in der Bildungspolitik, in der Gesellschaftspolik geäussert und diese Umweltfragen. So das Waldsterben war als Kind bei mir auch sehr präsent gewesen. Ich habe als Poster nicht irgendwie der David Hasselhoff oder sonst so. Das waren dann die Stars, die auch in den Bravo-Heftchen drin waren.
Ich erinnere mich, ja.
Aufhängen an der Wand. Ich habe so von einem Bannwald aus dem Wallis aufgehängt, aber ich auch nicht belächelt worden. Aber das habe ich damals nicht als politisches Statement wahrgenommen. Das hat mich beeindruckt. Und ich hatte ein bisschen Sorge um unsere Wälder. Und dann ist so sauer Regen und all das war so das Thema gewesen. Und ich habe das auf eine sehr kindliche Art angeschaut. Und also eben damals, das Einzige, was ich wirklich gemacht habe, ist das Poster aufgehängt und noch ein bisschen darüber geredet. Ja. Das war so am Anfang gewesen. Und dann, aber jetzt rückblickend, darf man so nicht überinterpretieren. Aber man kann schon sagen, das waren so die Interessen, die ich ganz früh schon entwickelt habe. Ja.
Das fällt mir jetzt auch auf bei dem, was die erzählen, dass das total Interesse geleitet ist und so von einer Neugier, aber auch schon immer so das, ich möchte mich dort irgendwie engagieren, oder? Also ich glaube, so ein bisschen, ich möchte das verstehen und dann möchte ich aber auch etwas ändern, oder?
Ich möchte beteiligt sein, ja, das nicht einfach mit mir passieren, aber ich glaube, das haben ja noch viele, dass man es nicht gerne hat, wenn man einfach wenn man ein Spielball ist, sowieso nicht, aber wenn das Leben um einen herum passiert und man den Eindruck hat, man kann nichts beeinflussen, bekommt man so ein Ohnmachtsgefühl über. Und das ist das, was ich schon sehr früh habe gefunden habe. Nein, irgendwie, es wird auch für Kinder Möglichkeiten geben und später für Jugendliche gewissen Einfluss zu nehmen, ohne sich zu überschätzen. Also, wenn er sehr klein angefangen mit der Forderung nach einem Bus zum Beispiel hier in der Stadt Bern, eine zusätzliche Buslinie, die so zu Ausgangs und so Mathe Marzilli-Bus ist konkret ein Ausgehen-Viertel. Es ist ja nur mal Ausgehen, so Freizeit und so erschließt oder würde erschließen, haben wir da Unterschriften gesammelt. Das ist schon ganz im Klein-Klein. Aber, Aber das ist so, ich glaube, so fängt das Politikerleben halt an. Es sind die kleinen Schritte, die...
Ja, aber gerade bei euch am Anfang ist das ja sehr, sehr steil gegangen. Also eben Mitglied vom Grossen Rot und nachher nach 5 Jahren schon Nationalrätin. Dann im Jahr, da hat er wahrscheinlich schon auch einen Moment gehabt, wo er gemerkt hat, die Mühlen malen langsam, oder? Oder ist das etwas gewesen, wo er gesagt hat, nein, das ist so eigentlich wie das, was ich mir vorgestellt habe, mit Mitspielerin zu sein in diesem Spiel?
Ja, es ist schon so, dass es man in der Politik einen langen Atem braucht und gewisse Entscheidungen es ewig geht, auch aus einer jugendlichen Perspektive, ewig geht, bis sie mal genommen werden und bis sie, vor allem, wenn sie einen Effekt zeigen, also bis sie irgendwie etwas spürbar wird. Ja, aber gleichzeitig kann die Politik, wenn sie ganz lokal ist, auch sehr kurzfristig eine Wirkung haben. Ja. Und jetzt im Grossrat habe ich so gewisse bildungspolitische Fragen bearbeitet, wo ich also überhaupt nicht mehrheitsfähig damit war, oder wo so eine gewisse Diskussion vielleicht höchstens ist angeschlossen wurde. Aber mein allererster Vorstoss hat gefordert, dass die Lehrlinge im Kanton Bern 6 Wochen Ferien bekommen. Und ja, das so ein bisschen Berufslehre und der Gymnasialweg, wo das jetzt die Ferien anbelangt, sehr unterschiedlich sind. Und damals haben so gewisse Unternehmungen in der Privatwirtschaft auch den Lehrlingen mehr Ferien gegeben, also von 5 auf 6 Wochen aufstocken. Und dann habe ich gefunden, dass die Kantonsverwaltung eigentlich auch mit gutem Beispiel vorangehen sollte und auch zu den Ersten gehören sollte, die das macht und so eine Berufsbildung durch das so eine gewisse Wertschätzung geben. Und der Vorstoss war sogar mehrheitsfähig und wurde dann umgesetzt worden. Und in relativ kurzer Frist. Also, das zeigt schon, wenn man konkrete Ideen hat, vielleicht nicht die ganz grossen Würfe. Aber bei Kleinigkeiten für Einzelne ist das vielleicht ein grosser Schritt. Aber so auf den zweiten, dritten Blick muss man sagen, es ist nicht weltbewegend, überhaupt nicht. Aber wenn man in diesem Bereich halt auch Vorstöße macht und Forderungen formuliert und sich abspricht, hat er dann auch gemerkt, es ist wichtig, dass man Kontakt hat in der Verwaltung, dass man in der Partei die Forderungen abspricht und nicht einfach selber wurschtelt und die Leute einbezieht, wenn man eine Idee hat. Und dann bei der konkreten Formulierung, was fordern wir jetzt ganz genau? Für wen soll es denn wirklich gelten? Ist es nur für die Kantonsverwaltung? Dort können wir direkt einen Einfluss. Oder fordern wir so allgemein, dass es im ganzen Kanton... Nein, das geht nicht. Wir können ja nicht eine Forderung umsetzen, wo eigentlich die Privatunternehmungen selber kompetent sind dafür. So, all das mit berücksichtigt, weiss man relativ rasch. Also, das ist so das klassische politische Handwerk. Halt, dass man zuerst konkret weiss, was man will und dann auch bereit ist, das konkret zu formulieren und auch bereit ist, irgendwie Abstriche zu machen und Kompromisse einzugehen und Leute einzubeziehen und Ideen zu teilen und nicht für sich selber zu horten.
Das klingt so wahnsinnig abgeklärt und ich nehme euch das auch voll ab und stelle mir jetzt aber gleich vor, ihr habt vorher gesagt, man ist in der Politik normalerweise volljährig, das seid ihr ja auch dort, das ist gar keine Frage, aber trotzdem hat man doch dann manchmal noch so etwas in sich, was so wie ist, jetzt ändern wir das Ganze und die ganze grosse Bürokratie müsste nicht so langsam sein. Ihr habt dort schon relativ früh einen Weg gefunden, wirklich auch Sachpolitik zu machen. Die gelten bis heute so als jemand, der recht pragmatisch ist beim Vorgehen und wo auch Parteien von links bis rechts sagen, mit denen kann man gut über Sachthemen schwätzen. Auf der anderen Seite habe ich gefunden, als ich weit, weit zurück bin, dass man über euch immer, also vor allem, als ihr in den Nationalrat kam, erwähnt hat, dass ihr jung seid. Mhm. Ist euch das irgendwann auch auf den Weg gegangen?
Ja, sehr schnell. Ja. Am Anfang war es noch wie ein Qualitätsmerkmal, was es überhaupt nicht ist. Es ist einfach eine Eigenschaft. Also ob jetzt alt oder jung, in der Demokratie haben hoffentlich alle Altersklassen irgendwie eine Stimme. Und das ist eigentlich auch ein bisschen der Ausgangspunkt gewesen. Es stimmt eben nicht. Also heute mehr als damals, als ich vor inzwischen, es ist ja über 20 Jahre in die Politik bin eingestiegen, ist so ein kleiner Ausschnitt aus der Gesellschaft jetzt rein, was das Alter anbelangt, ermacht gewesen und hat sagen können. Und die ganz junge Generation ist absolut außergewöhnlich, dass jemand mit 20 in das Parlament ist gewählt worden. Heute ist das mindestens auf lokaler Ebene jetzt ja viel zwischen 20 und 30 gewählt werden. Inzwischen auch im Nationalrat. Also es ist nicht mehr so, damals, als ich mit 25 gewählt wurde, auch wieder die Jüngste war, ist noch das außergewöhnlich. Das ist auch heute vielleicht nicht absolut normal, aber es ist klar, dass auch 25-Jährige können in einem Parlament mitreden auf Augenhöhe. Sie haben einfach andere Perspektive auf das Leben, logischerweise. Ja. Aber das ist ja genau das, was bereichert, die Diskussion. Und die Generation so bis 40 damals sogar ist untervertreten gewesen. Und die Generation der Pensionierten, der über 65-Jährigen, ist auch untervertreten. Ja. Und das ist in der Demokratie nicht gut. Und wir haben das damals zum Thema gemacht, dass die verschiedenen Alters... die verschiedenen Generationen sollen abgebildet werden. Das war so ein in der Vorform von Diskussion um Generationengerechtigkeit, um das Zusammenleben unter den Generationen. Und da ist man heute an einem anderen Punkt der Diskussion. Aber noch sind die Parlamente stark geprägt von dieser Generation von den 45- bis 60-Jährigen, würde ich jetzt mal sagen. Da bin ich knapp nicht drin, jetzt bin ich bald Mainstream.
Ja, und das ist mir schon aufgefallen, auch jetzt wieder, wo du die Wahl hat geschafft als Regierungsrätin vom Kanton Bern. Also, ja, das ist noch gar nicht so lange her, 2018 gewesen. Dort hat auch wieder in einem Artikel, ist sogar gerade direkt unter dem Zwischentitel gewesen, die jüngste Regierungsrätin können sie aber nicht mehr werden. Es hat dann schon mal einen gegeben, der sei ein Dreivierteljahr jünger gewesen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, also nicht, dass die jetzt irgendwie dort schon alt waren, überhaupt nicht, aber jetzt irgendwo zwischen, ich sage jetzt mal 35 und 40 ist doch dann das Alter wirklich nicht mehr, was aufregend ist, oder? Mhm. Also das ist schon noch verrückt, wie lange ich das irgendwie anhängt, oder?
Ja, und schon so ein Etikett, das mir nie, also verfolgt ist vielleicht fast zu viel gesagt, aber ich habe lange im Nationalrat darauf gewartet, dass das eben nicht mehr ein Argument ist oder eine Umschreibung ist von mir. Dass ich irgendwie echt so wahrgenommen werde als Politikerin, die nicht irgendwie wegen dem Alter auffällt, sondern wegen der Art, wo ich politisiere, wegen der Forderung oder so. Das ist ja gut, wenn man Aufmerksamkeit hat, weil nur so können die Ideen auch mittransportiert werden. Und das ist vielleicht das, das ist durchaus auch ein Vorteil gewesen, weil durch die Diskussion um das Alter hatte ich natürlich eine grössere mediale Aufmerksamkeit gehabt. Am Anfang bin ich dort ein bisschen ins kalte Wasser geschossen. Ich habe das überhaupt nicht gesucht. Ich bin überraschend gewählt worden. Ich habe nicht damit gerechnet. Ja. Damals habe ich nicht irgendwie darauf hergeschafft oder so. Also ich habe mitten in den Maturprüfungen gestanden, wo die Wahl stattgefunden hat. Also zwischen den schriftlichen und den mündlichen Maturprüfungen war das gewesen. Damals bin ich noch so halber... Knapp habe ich schon für eine Studienrichtung entschieden gehabt, dann hat es dann wieder gewechselt nach den Wahlen. Also ich war da so in einem Umbruch gewesen, auch biografisch, auch bis zum Abschliessen, und habe überhaupt nicht an eine Politikerinnenkarriere gedacht.
Ah, das finde ich jetzt interessant, weil etwas habe ich nicht herausgefunden. Ich habe gelesen gehabt, ihr habt einen sehr originellen Wahlkampf geführt dann.
Aber erst im Nationalratswahl.
Ah, das war erst dort. Ja. Okay. Und dort, wo er aber in Regierungsrat gewählt wurde, dort hat er eigentlich einfach gedacht, ja, ich kann mich aufstellen, aber das wird jetzt höchstwahrscheinlich noch nichts.
Oder? Nein, das ist. Dort ist beim Regierungsratswahlkampf habe ich schon sehr stark damit gerechnet, dass die Wahl klappt. Aber damals ist die Nomination.
Ah, nein, Entschuldigung,
in der Partei ist auf der Kippe.
Ich habe falsch gefragt, Entschuldigung. Ich habe gemeint, wo der Grossrat gewählt worden sind. Dort hat er noch nicht damit gerechnet.
Ja, genau.
Neben dem Regierungsrat, das ist ja sehr klar.
Wo ich quasi das erste Mal auf Kantonsebene aktiv war. Ja, das stimmt. Ich habe damals wirklich nicht damit gerechnet.
Und was hättet ihr studiert, wenn das nicht geklappt hätte?
Slawistik.
Ah, wirklich?
Okay. Eigentlich habe ich mich schon praktisch entschieden für Slawistik. Und das hat aber bedeutet, an der Uni Freiburg damals, das ist heute vielleicht auch nicht mehr so, dass man am Stück einen Aufenthalt hat dürfen, müssen, was immer machen, im Sprachraum.
Okay.
Und der Grossrat vom Kanton Bern hat das Sessionsprinzip, so wie auf nationaler Ebene. Also der takt während 2 Wochen am Stück, damals noch 5-mal im Jahr, und das wäre undenkbar gewesen, die Wahl anzunehmen und dann gerade als erstes 9 Monate oder sogar ein Jahr in einen anderen Sprachraum zu verreisen und nicht zurückzukommen für die Session. Dann hätte ich die Wahl nicht annehmen. Ja. Und das hat mich dann doch mehr gereizt.
Ja.
Und ich habe mich dann so engagiert, letztlich, also natürlich nicht sprachwissenschaftlich, aber im Slawischraum, ich hatte dann engen Kontakt gehabt mit einem bulgarischen Sportverein, wo ich dort so noch ihre Kinder- und Jugendförderung habe mitgemacht und so wie das slawistische Element habe mitgeführt, Und ich war ganz glücklich am Schluss über meine Wahl, Rechtswissenschaften zu studieren, was als Grundlage für das politische Handwerk ideal ist.
Und wo ja auch super passt zu dem Interesse, oder, wo du am Anfang gesagt hast, also wollen zu verstehen, wie passiert, dass etwas ins Gesetz ist, wie kann man das wieder verändern, etc. Ja. Ja. Ich bin nachher seit 15 Jahren gekommen als Nationalrätin. Das ist so lang, dass, wenn ich das recht im Kopf habe, dass bei der SP, glaube ich, Beschränkung ist, oder? Wo man sollte als Nationalrätin oder Nationalrat tätig sein, oder?
Ja, bei der SP-Kanton Bern, das ist in jedem Kanton anders. Haben wir eine Amtszeitbeschränkung von 4 ganzen Legislaturen. Also das kann variieren zwischen 16 und 19 Jahren, wenn man nachher rutscht während der Legislatur. Also die 4 ganzen Legislaturen sind maßgebend. Aber es ist sowieso für mich ist rückblickend ein bisschen erstaunlich, dass ich so lange im Nationalrat war. Ja, am Anfang, als ich 2003 eben mit 25 das Studium kurz vorher abgeschlossen habe, nicht denken, dass ich das werde 14,5, 15 Jahre lang machen. Und es ist eh für mich so der Moment, der mal kam, wo ich gemerkt habe, ich schaue anders auf die Geschäfte, gerade auf die Wiederkehrenden. Also, die Ideen, die ich hatte, habe ich längst formuliert, habe ich versucht umzusetzen. Bei denen ist es gelungen, bei anderen weniger gut. Und es gibt so Geschäfte, die jedes Jahr wiederkommen. Ja. Und dann merkt man, wenn man so ein alte Häsin ist, dass man findet, jetzt müssen wir nicht zum 100. Mal den gleichen Antrag einreichen, zum 100. Mal mit einer satten Mehrheit abgelehnt wird. Und das ist ja nicht so gut, wenn man so wie ein bisschen die Innovationskraft verliert und so ein bisschen der Mut und die Courage irgendwie zu Unmöglichen zu fordern. Und so ein bisschen findet, ich war überhaupt nicht abgelöscht gewesen, überhaupt nicht, aber sehr nüchtern und pragmatisch bei gewissen Sachen. Und habe lange Sicherheitspolitik gemacht, so ein bisschen für eine linke junge Frau untypische Themenfeld. Es war mega spannend, aber nach 8 Jahren habe ich das, was ich einbringen konnte, mal eingebracht. Ja. Ich habe mich sehr engagiert gegen den Grippenkauf, also die Kampfjetbeschaffung, wo wir an Urnen sogar die Volksmehrheit hinter uns hatten. Und nachdem habe ich auch so ein bisschen gefunden, viel besser kann es in meiner sicherheitspolitischen Karriere fast nicht mehr werden.
Ja, ich meine, das war ja wirklich auch speziell gewesen, dass man über einen Armeebeschaffungsauftrag überhaupt abgestimmt hat, oder, an der Urne. Also das ist ja schon mal gar nicht so selbstverständlich.
Ja, das war eine außergewöhnliche Situation gewesen, aber wo wir auch darauf hergearbeitet haben, dass die Abstimmung möglich wird. Und zum Glück haben wir die dort auch gewonnen, weil es wäre wirklich nicht eine gute Investition gewesen, das Flugzeug. Aber an und für sich hat mich die Sicherheitspolitik immer noch fasziniert. Ich habe gemerkt, auch dort, ich habe Gewisses erreicht. Die Armee hat in gewissen Feldern durchaus seine Berechtigung. Ich war keine Armeeabschafferin, ich war auch nie Mitglied von GSOA. Ich habe gefunden, die Schweizer Armee muss einen sinnvollen Auftrag haben. Und dann hat sie die Legitimation. Dann gibt es auch Gründe, warum man die Armee finanziell derart so unterstützt. Das ist eine ganz grosse Stange Geld. Und meine Motivation war immer so ein bisschen, das Geld, das man in dieser Armee, in die Armee investiert, soll auch möglichst gut und sinnvoll gebraucht werden. Und insbesondere bei Assistenzeinsätze im Ausland, über die friedensfördernden Missionen. Und so hat sie, finde ich, eine gute Daseinsberechtigung. Nicht unbedingt eben bei der Luftwaffe, die überdimensioniert ist. Das ist auch die Diskussion. Aber die Diskussionen, die sind während 8 Jahren, bin ich sehr engagiert. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich bin nicht mehr so motiviert, immer wieder mit den gleichen Argumenten zu kommen. Dort, wo es Mehrheiten gibt, haben wir es gebildet und gefunden. Und anderswo gibt es halt einfach es nicht momentan. Ja. Und dann muss ich auch einen Schritt zurück.
Ja. In der Zeit als Nationalrätin sind ja auch die beiden Geburten von euren Kindern gefallen. Ja. Und mich interessiert jetzt gar nicht so fest Vereinbarkeit oder so. Das ist, glaube ich, immer ein grosses Thema bei allen Paaren, die ich kenne, sobald Kinder da sind. Aber mich nimmt Wunder, hat das bei euch politisch noch einmal schon etwas geprägt? Oder plötzlich ein Kind hatte und dann noch eins. Hat das noch mal etwas geändert für euch?
Nein. Vielleicht schon der andere Blick auf die Welt und auf die Zukunft, die wir den nächsten Generationen überlassen. Aber da ich damals als ich in die Politik eingestiegen bin, eigentlich genau das hat mich auch umtrieben, dass die Zukunft geprägt wird von der heutigen Politikerinnen-Generation und dass man dass ich wegen dem mitreden will, weil man den künftigen Generationen möglichst eine gute Ausgangslage hinterlässt. Also jetzt nicht nur, was die natürlichen Ressourcen betrifft, auch was die Wirtschaft und die Gesellschaft und die sozialen Aspekte anbelangt. Das ist ja das, was viele so sagen, sie haben den Blick neu auf die Zukunftsthemen. Ja. Und hat das halt schon mitgebracht. Ja. Es hat sich vielleicht noch ein bisschen akzentuiert. Und ja, manchmal ist es so ein bisschen eher im kleinen Alltäglichen, dass sich Prioritäten ein bisschen verschieben. Dass sie dann durchaus nicht immer alles Politische, das ist mir aber dann eigentlich schon bewusst, aber es ist vielleicht noch ein bisschen bewusster geworden, dass nicht alles so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird, dass man halt auch mal etwas gut kann überschlafen kann und Priorität mal bei den Kindern und daheim darf setzen, ohne dass man die Welt verpasst. Und zum Teil wird man ja auch gezwungen durch die Kinder. Ja. Dann sind sie plötzlich im eigentlich dümmsten Moment, es kann beruflich sein, es kann politisch sein, krank. Und dann ist klar, dann schaut man zuerst mal zu den Kindern und geht nicht an die Welt retten.
Das war für mich etwas vom Einschneidendsten gewesen. Die x-mal vor allem mit den ersten anderthalb Jahren, wo man einfach daheim bleiben musste, weil es einfach nicht ist gegangen, jetzt zu gehen und zu arbeiten.
Genau.
Und nachher so zu merken, aber es dreht sich alles weiter, es geht alles
auch gut. Du bist ersetzbar im Beruf oder in der Politik.
Genau, ja. Aber ich stelle mir das als sehr, sehr intensiv vor. Also Nationalrätin ist ja schon ein riesiges Pensum. Dann habe ich bei euch gelesen auf der Webseite, ihr seid ja wirklich auch ein begeisterter Familienmensch. Also ihr habt geschrieben, das geniesst ihr richtig, oder? Mit euren liebsten Sachen zu entdecken und Sachen zu unternehmen und so. Gibt es für euch überhaupt noch so etwas wie ein Privatleben, das jetzt nicht ist, Freunde treffen aus der Politik oder mit den Kindern etwas machen, sondern etwas, wo ihr könnt sagen, das ist so mein Raum, den ich noch habe, einfach für mich?
Ja, das gibt es durchaus, so meine ganz persönlichen Oasen mit Freundinnen oder auch Freunden, die nicht aus der Politik sind, gleich zu Nacht zu essen und einen Abend lang zu diskutieren, nicht über politische Themen, zum Teil über ganz triviales Persönliches, aber auch das gut.
Ja.
Oder für mich persönlich ist auch wichtig, dass ich mir Zeit nehmen im Sommer für die Aare, zu baden, zu schwimmen. Das mache ich jetzt auch meistens auch nicht ganz allein, jetzt zweit oder so. Aber durchaus manchmal schon am Abend noch für mich allein einen kurzen Spaziergang in Aare anzumachen oder zu wandern.
Ja.
Am Wochenende oder jetzt zur Zeit. Ja, ist der Radius nicht so riesig, aber es ist so eine ganz lokale Quartierumgebung mit anderen Augen zu entdecken. Aber es ist auch spannend, dass Kinder dabei sind. Das ist auch nicht eine Belastung. Das öffnet dann den Blick auf andere, so auf irgendwelche Schnäckchen im Wegrand, die man sonst vielleicht gar nicht so würde sehen. Das ist gut, so ein bisschen das Entschleunigte, wo gewisse Momente mit den Kindern auch mit sich bringen. Neben dem, dass es dann auch ganz intensiv und beschleunigt kann sein. Das ist auch so ein bisschen beides. Und für mich ist nach wie vor bin ich jemand, der gerne Filme schaut und immer mal wieder ins Kino geht. Und das nicht nur daheim, am Fernseher oder sogar am Laptop oder noch krasser auf dem iPhone-Bildschirm macht. Inzwischen ist es auch nicht mehr Filme schauen. Ich kann ja viele sehen, sie sehen nicht unbedingt, dass man weggeht von daheim. Aber ich gehe sehr gerne wirklich ins Kino oder an ein Filmfestival. Und dann nehme ich mir Zeit auch jetzt noch. Es ist eine Frage für die Planung. Ich bin natürlich nicht mehr so spontan verfügbar und flexibel wie früher.
Ja, aber ich habe das recht bewundert. Ihr seid gefragt worden, ich glaube von einem Journalist von der Berner Zeitung ist das gewesen. Ja, aber Frau Alemann, was machen Sie jetzt, wenn es nicht klappt mit dieser Wahl als Regierungsrätin? Weil eben, ihr hättet ja so langsam dann die Amtszeitbeschränkung seitens von der Berner SP im Nationalrat gehabt. Und dann habt ihr gesagt, die haben eigentlich keinen Plan B, aber wenn es halt mehr Zeit gäbe für die Familie und so, wäre das auch schön.
Ja, genau. Effektiv, ja. Und es kommt auch, es gibt nicht nur einen möglichen Karriereweg. Ja. Und es muss auch nicht, also ich bin mir ja gewohnt gewesen, vom Studium her, als ich als Werkstudentin mich durchgeschlagen habe, relativ bescheiden zu leben. Und ich hätte mir durchaus auch vorstellen können, halt nach dieser politischen Karriere, sicher im politischen Umfeld im weitesten Sinn, aber mich beruflich auch noch weiterzubilden und noch einen neuen Horizont zu eröffnen. Ja, früher während dem Studium mich nicht nur für das öffentliche Recht, was sehr näher Politik ist, interessiert das schon sehr. Aber auch unter anderem für das Strafrecht und für so Kriminologie und Rechtsmedizin und die ganzen gesellschaftlichen Fragen, soziologischen Fragen auch rund um das Straffälligwerden und um eine Gesellschaft, die dunkle Seiten hat. Und was kann man machen, präventiv, dass es Leute gibt, weniger Leute gibt, die den Eindruck haben, sie haben nichts mehr zu verlieren.
Ja.
Dass es mehr Leute gibt, die den Eindruck haben, das Leben hat eine Chance, hat, birgt so viele Chancen, es ist nicht nur lebenswert als solches, sondern ich sehe auch einen Platz für mich drin, ohne dass ich auf die dunkle Seite oder so muss abdriften. Dass ich, am Schluss sind das so philosophisch-politische Fragen, die mich sehr umtrieben haben, die ich in der Politik ganz am Rand so ein bisschen Thema Jugendkriminalität und ich war eine Zeit lang in der Rechtskommission, wo es auch so um die Frage, um Kindesschutzfragen ist gegangen und auch um das Strafrecht. Aber eigentlich habe ich vor allem Verkehrspolitik und Sicherheitspolitik gemacht im Nationalrat. Und die anderen Fragen sind für mich, habe ich mehr einen rechtswissenschaftlichen Zugang gehabt über das Studium damals. Dann habe ich es recht lange auf die Seite gelegt. Und je mehr, dass ich mir überlegt, was wäre sonst noch nebst einer Politiker in einer Laufbahn möglich, hat sich das Feld aufgetan. Aber ich habe keine Ahnung, was ich da genau zuerst gemacht habe. Ob ich da noch das zweite Studium in Angriff genommen oder sonst irgendein Fuss wieder versucht, mehr so auf das Juristische zu legen, das ich früher hatte.
Also die Interessen wären nicht ausgegangen?
Nein, überhaupt nicht. Und zum Glück ohne die Existenzängste.
Ja.
Das ist ja das andere, was auch umtreiben kann. Mhm. Gerade wenn man eine Verantwortung hat noch für Kinder.
Ja, gerade mit Familie wird das dann noch ein bisschen schwerer, oder?
Genau.
Jetzt seid ihr aber gewählt worden und seid eigentlich, wie sagt man, Chefin oder Chefin.
Direktorin
von der Justiz, Gemeinde und Kirchendirektion. Und eben in diesem Amt habe ich euch zum ersten Mal den live gesehen, wo ihr in der Synode war. Und das heisst eigentlich, ihr seid auch zuständig vom Kanton her für Kirchen und Religionsgemeinschaften im Kanton inne. Jetzt hat er schon ein paar Mal so ein bisschen auch philosophische Fragen berührt. Mich nimmt die Wunder, wenn man jetzt auf der einen Seite könnte man ja sagen, ja gut, Religionen und Kirchen, das ist irgendwo auch immer eine gewisse Bedrohung für den Zusammenhalt und für den Frieden von einer Gesellschaft. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die würden sagen, nein, das ist eigentlich eine riesige Chance, dass der Zusammenhalt gewahrt wird in einer Gesellschaft. Wie seht ihr das und wo würde da so die Trennlinie bei euch verlaufen?
Ich glaube, Religion hat etwas sehr Verbindendes haben und Verbindendes im Sinne von gemeinsamen Werte teilen, gemeinsame Weltanschauungen zu haben. Und das, glaube ich, hat auch etwas Friedensstiftendes. Es ist auch viele Religionen oder die Religionen, nicht viel kann ich eigentlich weglassen, die Religionen basieren ja auch ein bisschen darauf, dass sie das Zwischenmenschliche und das Zusammenleben mitgestalten, dass es darum geht, allen einen guten Alltag zu ermöglichen und dass man solche Bedingungen schaffen will, so analog der goldenen Regeln, dass man entscheidet, nicht nur für sich selber, sondern auch für die anderen so gut sein, dass man nicht egoistisch auf sich schaut, sondern das Gemeinsame in den Vordergrund rückt. Mhm. Und insofern haben Religionen oder die Menschen, die hinter diesen Religionen stecken, bis Friedensstiftens, aber es kann natürlich auch, je nachdem, wie verabsolutiert, dass man auch die eigene Weltanschauung nimmt oder sieht, etwas Bedrohliches hat plötzlich.
Ja.
Wenn man die eigene Weltanschauung über alles stellt und alles andere als falsch, als nicht richtig klassifiziert und sagt, ich weiss, wie es ist und so, der Glaube so dominant wird, dass es am Schluss etwas Extremes bekommt. Mhm. Dann wird er gefährlich.
Ich habe ein ganz schönes Zitat gefunden von euch. Das heisst, ich weiß, dass menschliche Erkenntnis immer nur ein Tropfen im Meer des Lebens ist. Kein Mensch, kein menschliches System, keine Kultur und keine Religion haben die ganze Wahrheit für sich gepachtet. Hat er mal gesagt. Ich finde, das ist ein tolles Bild von menschlicher Erkenntnis, also ein Tropfen im Meer, oder? Und wenn ich jetzt das aufnehme und das probiere zu verbinden mit dem, was du vorher gesagt hast, dann könnte man ja eigentlich sagen, solange sich Religionsgemeinschaften dessen bewusst sind, dass sie einfach ein kleiner Teil vom Ganzen sind und dort einen Beitrag zu leisten haben, ist es wahrscheinlich eher etwas, was auf der guten Seite ist. Und wenn sie das aus dem Blick verlieren und ganz in sich kreisen, dann könnte es gefährlich werden, oder?
Ja, das könnte ich sehr unterschreiben. Und dort habe ich jetzt in meiner Funktion, ich bin nicht mehr wirklich Kirchendirektorin, wir haben jetzt auf 1. Januar ein neues Landeskirchengesetz im Kanton Bern dürfen in Kraft setzen und haben damit auch unseren Direktionsnamen geändert. Das Kirchliche ist nicht mehr in diesem Ausmaß im Vordergrund, wie es früher noch war. Aber es ist schon so, die Verbindung zwischen Kirche und Staat und welche Rolle hat wer. Und dort hat die Landeskirche natürlich schon bezüglich sozialen Zusammenhalt und bezüglich gewisser Werte sie sind ein wichtiges Teil in unserem Rechtsstaat. Ja. Und dürfen haben eine Rolle, die meines Erachtens müsste relativ unabhängig sein. Also ich bin eine Verfechterin von einer relativ strengen Trennung von Kirche und Staat. Aber man hat eine Verbindung, es sind ja die gleichen Menschen. Letztlich steckt hinter jedem Staat, aber auch hinter jeder Religion, stecken ganz viele Menschen und die machen aus, was daraus wird. Und ob jetzt der Staat, welche Form es er hat und wie viel Gutes es er macht. Und bei Kirche ist es genau das Gleiche. Also, und bei den Religionen. Es prägt von Menschen und Menschen können je nachdem, wie verabsolutiert sie ihre Anschauung sehen oder auch je nachdem, was sie für Chancen und für Perspektiven haben, plötzlich in etwas Gefährliches abdriften.
Ja. Mir fällt auf, dass es gleichzeitig so ist, dass religiöses Religionen oder Spiritualitätspraktiken und so ziemlich en vogue sind. Und gleichzeitig die Menschen, die er angesprochen hat, bei diesen Landeskirchen immer wie weniger werden. Also zum einen sterben sie weg, altersmässig. Es gibt relativ wenig neue Eintritte. Und wir hocken jetzt hier zusammen in Bern, im Kanton Bern, wo das noch eine relativ gemächliche Sache ist. Also ich glaube, etwa 50% der Leute sind hier noch reformiert. Also das ist mehr als doppelt so viel als in Zürich zum Beispiel. Mhm. Da passiert ja irgendetwas mit dieser Landschaft. Menschen suchen sich ja irgendwo anders Orientierung oder Wertmaßstäbe oder so. Ich merke das auch bei mir selber, oder? Also als jemand, der bei der Kirche arbeitet, ich lese selten jetzt irgendeine Abstimmungsempfehlung von einer Kirche oder von einer kirchlichen Gemeinschaft. Es sind irgendwie ja wie keine Fixpunkte mehr geworden. Was könnte an diese Stelle treten? Oder braucht es da vielleicht gar nichts? Ist das etwas, was die Medienlandschaft einfach so macht, oder?
Ja, das ist eine gute Frage, ob es das überhaupt braucht. Ich glaube, das ist ein bisschen wie bei den Parteien in der Politik, die ja auch einen gewissen Halt vermitteln und gewisse Werte verkörpern und eine gewisse Richtung weisen. Das ist sehr ähnlich bei der Religion und bei der Religionsgemeinschaft. Aber die Landschaft wird vielfältiger, wenn ich jetzt auf die Religionslandschaft schaue. Und das hat sicher verschiedene Ursachen. Das eine ist, dass die Konfessionslosen zunehmen, auch im Kanton Bern, aber hinter den Konfessionslosen stecken ganz viele verschiedene. Also das sind Leute aus Freikirchen, die sehr religiös sind, aber einfach nicht einer Konfession angehören dahinter. Es sind aber Leute, wie ich, die agnostisch denken. Ich würde mich nicht als religiös oder auch nicht als spirituellen Mensch bezeichnen. Aber ich gehöre genauso zu dieser vielleicht ein bisschen diffusen Masse von den Konfessionslosen, die zunimmt. Und die einen haben durchaus ihre Fixpunkte im religiösen Bereich, auch wenn sie vielleicht jetzt in der Statistik nicht so abgebildet werden. Und andere haben es vielleicht anderswo, haben es im ganz Kleinen in der Familiengemeinschaft, haben sie in der Religionsgemeinschaft, das ist für lange die Konfessionslosen, wo klein ist, wo vielleicht auch sie selber einen Migrationshintergrund haben, wo dann auch andere Fragen als nur die Fragen rund um die Religion im Vordergrund stehen, Integrationsfragen, die Frage um die sprachliche Integration. Und dann kann dort die Religion Halt bieten und auch etwas Verbindendes haben, aber es und zur Integration sogar beitragen. Aber es kann das Gegenteil passieren, wenn man so als Minderheit desintegriert sich fühlt und als schon fast ein bisschen chancenlos. Dann sind wir dann wieder dort, wo wir vorher diskutiert haben, wann die Religion dann schon fast wieder gefährlich werden. Ja. Und es ist gut, wenn es auch gewisse staatliche Leitplanken gibt, dass es nicht irgendwie Dunkelkammern plötzlich gibt, wo Sachen passieren oder Entwicklungen passieren, die nicht erwünscht sind
in unserer Gesellschaft. Ja. Ich finde das natürlich auch. Und wo du jetzt so über die Heterogenität der Konfessionslosen geredet hast, dann musste ich daran denken, ja, das ist ja wahrscheinlich bei den Reformierten gar nicht so fest anders. Also ich glaube, es gibt relativ viele Reformierte, die zum Beispiel der Dalai Lama auch noch toll finden und wahrscheinlich auch Meditationsübungen machen, so Achtsamkeitsmeditationen oder etwas so in die Richtung. Und ich bin sicher, dass ein grosser Teil der Reformierten wahrscheinlich aus Agnostikerinnen, Agnostiker besteht, oder? Irgendwo scheinen wie die Grenzen dort immer fließender zu werden. Gibt es etwas, was dir jetzt würde sagen, aus dem ganzen riesen Biotop von, ich sage jetzt mal, Sinndeutungsangebot, Entspannungstechniken, lebenspraktische Hilfe oder so, gibt es etwas, wo dir sagt, dort finde ich, ist für mich etwas, wo ich würde sagen, ja, das ist mir jetzt wirklich wichtig.
Ja, also wenn ich jetzt an die reformierte Kirche denke, kann ich es fast nicht so, ja, ist für mich eine schwierige Aussage zu machen, ihr habt es vielleicht gemerkt, ich habe sehr einen weltlichen Zugang zu all diesen Themen, wo man auch von einer ganz anderen Seite herkommen kann. An die Themen, die wir vorher darüber geredet haben, selbst über Bildungspolitik oder sogar über sicherheitspolitische Fragen, kann man den Zugang haben von Religion, von Kirche, von einer Weltanschauung, die sich aus Grundwerten ergeben, die durchaus in einer Religion begründet sein können. Oder die die Religion zusammenhält und verbindet. Und ich hatte dort schon immer den Zugang gehabt, über ein sehr weltliches, über einen Staat, der ihn verbindet, über einen Rechtsstaat, der die Rahmenbedingungen festlegt, der ihm auch Halt geben soll, der die Rahmenbedingungen so setzen, dass alle eine Chance haben und nicht durchs Netz gehen. Ja. Das ist so das sozialdemokratische Gedankengut, das sehr darauf setzt, dass der Staat eine hohe Verantwortung hat, dass in unserer Gesellschaft niemand durch die Maschen geht, dass er die Rahmenbedingungen für Perspektiven und Chancen für alle gleich setzt, dass es nicht den riesigen Gap zwischen Schwachen und Privilegierten gibt und dass er im sozialen Bereich eine prägende Rolle hat und dass es eben nicht nötig ist, dass die Leute, weil sie so verunsichert sind, weil sie so keine Perspektive haben, weil sie Angst haben, müssen halt anderswo suchen. Ja. Das ist so mein Zugang zu all diesen Themen. Und darum ist für mich ist relativ schwierig, mich reinzuversetzen in Leute, die einen anderen Zugang haben.
Ja, also ich glaube, ich kann das recht gut verstehen, was Sie sagen. Für mich klingt das sehr fest so nach einer guten Mischung, würde ich jetzt sagen, aus Aufklärung und Humanismus irgendwo, oder? Also, wo dir jetzt halt würdet sagen, das ist jetzt etwas, was ich gerne möchte, hier auf der Erde jetzt in einem Staat sehen, oder?
Ja, und klar hat das auch seine Grenzen. Und manchmal ist es gäbig, wenn man etwas nur glaubt und nicht wirklich muss
wissen. Ich glaube, das ist aber bei allen
das
so,
ist
oder?
Bei allen so. Und da habe ich mich manchmal vielleicht als jüngere, politisch enthusiastische Frau schnell verleiten dazu sagen, ich will das Zeug nicht nur glauben, ich will es genau wissen. Ja. Und solange sie es nicht weiss, muss ich halt noch weiter lesen, muss ich mich noch weiter schlau machen, muss ich noch 3-4 Gespräche zusätzlich mit Experten führen. Und manchmal ist das sehr anstrengend. Mhm. Und ich glaube, die Energie haben ja nicht alle. Und das kann man, also manchmal habe ich, lange habe ich gemeint, ich habe die auch endlos. Aber es ist überhaupt nicht wahr. Denn irgendwann finde ich einfach, jetzt lasse ich es auch mal lang. Und dann der Lage muss mal gut sein und sagt, das kann man vielleicht wissen, wenn man noch mehr Zeit investiert. Ich muss es nicht, das können auch andere. Ja. Aber dann rede ich auch nicht mehr weiter mit.
Ja.
Oder dann fängt man an zu glauben und gewisse Sachen, ja, ist, kann ich durchaus nachvollziehen, dass man nicht so, ja, dass es noch bequem ist. Das ist bequem sein, aber es gibt natürlich auch etwas verbindet, wenn man mit anderen Leuten redet, über genau die Unsicherheit, die man manchmal hat im Leben, wo man etwas nicht genau weiss, weil es so dunkle Ecken gibt, die noch nicht ausgeleuchtet sind für eine Person. Ich weiss, wenn es nicht im negativen Sinn dunkel, einfach unbeleuchtet, so Blackboxen, wo man wirklich die Fähigkeit, das Know-how nicht mitbringt für x etwas. Und ja, für die einen ist es ist Politik und das politische Handwerk durch schon nicht alle und haben auch sehr grossen Respekt aus als Ohnmachtsgefühl für andere. Es sind andere Themenfelder, wo sie schlicht an ihre Grenzen kommen.
Ich habe das gerade jetzt so in dieser Zeit und nach und mit Corona sehr gut verstehen. Genau. Und ich finde das eigentlich noch eine erfrischende Bescheidenheit, die ihr dort habt. Oder? Dass ihr sagt, ja, ich habe nicht die Energie, um alles, über alles immer wissen. Und es gibt dann Sachen, wo ich mal nicht mitreden muss, sondern einfach etwas kann glauben. Oder? Ich glaube, das ist sogar etwas, wo ganz vieles von dem, was ihr vorher im Zusammenleben habt, geredet habt, wie darauf beruht. Dass man irgendwo auch Expertinnen vertrauen und sagen, die werden das jetzt schon zusammen so gut angeschaut haben, wie ich mein Teil anschaue. Ich finde das sehr sympathisch. Ja. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Ihr seid ja wahrscheinlich wirklich noch nicht in einer Lebensphase, wo ihr euch das überlegt, aber irgendwann gibt es euch nicht mehr und mir gibt es auch nicht mehr und dann sind irgendwie andere da. Und wenn die nachher den Namen Evi Allemann hören, was sollen die denken? Was soll denen zurückbleiben sein von euch?
Also in den ersten paar Jahren höchstens, eigentlich will ich dann relativ schnell
Wikipedia-Artikel werden wahrscheinlich.
Genau, ja, wenn dann überhaupt noch jemand googelt oder so. Genau. Das muss auch nicht unbedingt sein, dass alle ihre Spuren hinterlassen. Aber ja, für die, die es interessiert, wäre es natürlich schön, wenn ich als jemand würde in Erinnerung bleiben, wo durch ihre pragmatische Art, durch ihre Art im Dialog mit gleich, aber auch andersgesinnten Lösungen zu suchen, für den Kanton Bern voranzubringen, durchaus auch teilweise das Land voranzubringen, ist eingestanden. Und als engagierte Politikerin, die auch für gewisse, nur jüngere Frauen, aber durchaus auch jüngere Frauen das Vorbild war und wo hat gezeigt, dass mit Engagement vieles möglich ist.
Vielen Dank, Evi Allemann. Danke für die Offenheit und das lässige Gespräch.
Es ist gern geschehen. Merci. RevLab.